Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Lieblingspodcast Medizin versus Didaktik. Bei mir im Studio ist mal wieder
Tim Peters und das ist der einzige Podcast, den ich produziere. Also kann es auch nur mein Lieblingspodcast sein.
Das finde ich gut, Tim.
Sehr schön.
Das finde ich gut. Thema heute ist etwas, was herausfordernd für ein Audioformat ist. Wir haben es aber trotzdem ausgewählt, weil es auch an unserem Standort gerade Thema ist, nämlich Multiple-Choice-Fragen.
Juhu. Alle lieben es. Ja, es ist hart, es ist mühsam, aber es gehört dazu. So würde ich es zusammenfassen.
Ja, das denke ich auch. Und es begleitet auch mich schon irgendwie seit Anfang, also seit dem ersten Semester und dann ging es immer weiter. Also es hört nicht auf mit Multiple-Choice-Fragen in der Medizin.
Ich habe in der Schule nicht mit MC-Fragen gelernt, ist natürlich auch schon ein paar Jahre her. Und, ja. Und als ich dann so den Kontakt damit bekam und dann feststellte, okay, in der Medizin ist das so groß vertreten und damals noch fast alleinig, inzwischen ja nicht mehr unbedingt, aber warum eigentlich? Warum ist diese Fragenmethode so populär, weit verbreitet und wird so benutzt?
Also MC-Fragen sind eine ziemlich valide Methode, um deklaratives Wissen abzufragen. Also wirklich Faktenwissen, ich sage es nochmal. Und ich kann hier in relativ kurzen Zeitraum ganz große Kohorten überprüfen, ob relevantes Fachwissen vorliegt. Und darüber hinaus, wenn die Frage gut gestellt ist, und das sollte eigentlich das Ziel sein, auch die Fertigkeit, um dieses Wissen in ganz konkreten Problemsituationen anzuwenden.
Das wäre aber dann schon mehr als nur Faktenwissen. Ne? Das wäre dann schon quasi auch Anwendung von Wissen, so ein bisschen so Zusammenhangswissen,
aber,
Begründungswissen.
Genau,
so
aber ich könnte, aber in der Taxonomie ja dann hingehen und sagen, etwas einordnen oder etwas.
Ne? Genau, das, also so in Richtung Know-how, wenn wir so an die Miller-Pyramide denken.
Genau,
ja. Ein bisschen hier Name-Dropping machen.
Ja, so, ne? Genau.
Also für die es nicht kennen, übrigens, Miller-Pyramide, 4 Stufen, unten ist Knows, das Fachwissen und ne, also deklaratives Wissen, wie du es gerade, also Sachen auswendig gelernt haben. Ne, so, da denke ich jetzt spontan so an Anatomie. Ich weiß, wie ich die Sachen benennen kann. Know-how ist eine Stufe höher, ist so Begründungswissen, Zusammenhangswissen. Da geht es dann so um Anwendung, Sachen in die Interaktion bringen miteinander und so weiter. Und da denke ich, oder habe ich früher immer spontan so an mündliche Prüfungen gedacht oder so, oder eben so Freitextaufgaben, aber geht eben auch mit MC, gucken wir uns da an. Dann gibt es Stufe 3, das ist Show-how. Und da geht es dann darum, ich kann zeigen, wie ich etwas mache. Das kann ich sehr gut in Simulationen machen, in OSCE-Prüfungen. Da werden wir auch nochmal eine Folge zu machen. Die dritte Folge dann unserer Prüfungstrilogie. Wir sind jetzt ja hier heute in der zweiten. Und dann gibt es noch den Bereich das ganz oben auf der Miller-Pyramide. Da geht es dann wirklich, ich kann konkret performen, wirklich im beruflichen Setting. Da kann ich dann so im Assessments halt quasi machen, auf Station oder so weiter, direkte Beobachtungen und so weiter. Ja. Aber auch das werden wir uns sicherlich irgendwann auch nochmal angucken. Aber wir sind jetzt bei MC, also Knows und Know-how kann ich damit abfragen.
Ja, zum Beispiel.
Okay.
Genau. Wichtig ist, dass das Ganze natürlich valide ist. Das heißt, meine Items müssen ein bisschen valide sein. Und da gibt es mehrere Punkte, die man da beachten sollte. Das erste ist, und das hört sich so trivial an, aber das sehen wir halt häufig, dass es eben dann doch verfehlt wird, das Thema muss relevant sein. Also es muss ein relevantes Thema, entweder für die weitere Ausbildung oder für die spätere praktische Tätigkeit. Es muss relevant sein. Und was ist relevant? Entweder ein Thema, was ich häufig in meinem Arbeitsbereich habe, dann ist es relevant. Trotzdem muss ich mich hinterfragen, ist es relevant für meine Studierenden, wenn ich einen ganz exotischen Arbeitsbereich habe? Oder bei dem Fehler ganz gravierende Folgen haben können. Dann ist es sicherlich auch relevant.
Ne? Also Exoten nur dann, wenn es eine gute Begründung gibt, könnte man sagen.
Ja, ich meine, die Begründung ist natürlich immer da. Ich habe dann ein Anekdötchen aus meinem Staatsexamen. Ich habe im Staatsexamen tatsächlich was Neues gelernt, was ich vorher nicht wusste.
Das ist eine gute Gelegenheit auch, richtig, um Neues zu lernen.
Und zwar Loa Loa.
Ja, klingt wie ein Club auf einer hawaiianischen Insel, wo man Urlaub machen kann.
Ja, ist gar nicht so schlecht. Ist eine Tropenkrankheit, die es aber hier gar nicht gibt. Also die gibt es hier nicht.
Ja.
So, die wurde im deutschen Examen gefragt. Loa Loa ist, das ist mir deswegen im Gedächtnis geblieben und ich reserviere jetzt auch diesen Speicherplatz in dem Gehirn von euch allen. Das vergisst man nämlich nicht.
Ballastwissen, hier frei Haus.
Ja, oder man kann auf der Party wunderbar glänzen mit Loa Loa. Das ist ein Fadenwurm, der sich unter der Haut bei den Menschen fortbewegt und der auch im Auge vorkommen kann. Und spätestens jetzt vergisst man es nicht.
Ach du Scheiße.
Das ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ich will jetzt nicht zu viel über Urologen, ja, ja, ja. Aber ist das ganz, ganz, ganz spannend, weil das ist so eine Erkrankung, die vorwiegend in Äthiopien, Zentralafrika vorkommt. Und die ist global von Bedeutung, weil die ist da sehr häufig. Und das ist, wenn man über die Weltgesundheit spricht, eine ganz wichtige Erkrankung.
Ja.
Und die sollte man auch nicht ins Lächerliche ziehen, weil wenn die arme Bevölkerung davon betroffen ist, ist das ein Problem.
Ja, klar, auf jeden Fall, das klingt schon so.
Aber ist die Frage, was ist meine Intention, dass die durchschnittlichen deutschen Absolventen, Absolventin zu fragen.
Ja.
Das muss man sich vorher überlegen. Also ich bin ja seit 25 Jahren ärztlich tätig, ich habe noch nicht einen Patienten mit Lower
vielleicht gesehen. Durch den Klimawandel irgendwann.
Ja, also ich will das ja gar nicht
werden. Nee, aber ich verstehe schon, was du meinst.
Das war ein Exot. Gut, ich hab was mitgenommen, konnte es jetzt sogar weitergeben. Dankeschön, MVP dafür.
Mit freundlichem Service. Nein. Ja.
Also ich glaube, das ist wichtig, die Relevanz. Das ist das Erste. Mhm. Und das Zweite ist das Anspruchsniveau. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Wenn ich nur Fakten abfrage, wie aus dem Lehrbuch, dann macht das nicht so richtig viel Sinn. Also es sei denn, es sind Fakten, die wirklich so wichtig sind, dass haben wir gerade drüber gesprochen. Wenn ich sozusagen das Verstehen prüfen möchte, dann kann ich auch einfach danach fragen. Also ich gebe auch hier ein Beispiel. Mhm. Ich könnte jetzt in der Anatomie nach der Funktion des Musculus Gluteus Maximus verdichten, das ist der große Poppesmuskel.
Danke.
Gerne.
Danke.
Ich könnte jetzt fragen, okay, was ist die Funktion? Dann kommt sowas wie Extension, Hüftgelenk, Außenrotation, Oberschenkel, was weiß ich.
Ja.
So, dann haben die eine Tabelle mit gefühlt wahrscheinlich hunderten Muskeln und lernen das für jeden Muskel einfach stumpf auswendig und kreuzen es dann an. Das haben die vergessen in ein paar Monaten, ganz, ganz sicher.
Ja, ja.
Wenn ich aber die Frage so stelle, dass ich sage, pass auf, ich habe eine 60-jährige Frau, die hat Schwierigkeit, aus dem Sessel aufzustehen, sich aufzurichten, hat aber keine Mühe, auf ebenen Boden zu gehen und kann auch ohne weiteres ihre Beine in den Hüftgelenken beugen. Und jetzt frage ich, welche der folgenden Muskeln ist am wahrscheinlichsten insuffizient? Und dann ist die Antwort, der Gluteus Maximus. Also nicht direkt in die Anwendung bringen?
Denn dann,
das ist auch relevant für später. Wenn der Hausarzt, das vergisst der Hausarzt oder die Hausärztin nicht mehr.
Ja.
Alle anderen auch nicht, aber ich bleibe jetzt mal bei der großen Gruppe, für die das breite Wissen auch so wichtig ist.
Ja.
Und das ist eben ganz wichtig, dass man eben sagt, okay, wie frage ich und auf welchem Anspruchsniveau? Mhm. Also nicht stumpf Sachen benennen, sondern die eben verknüpfen.
Ja, und was du jetzt gesagt hast, also ich kann das total gut nachvollziehen, dass man die Fragen schon so formuliert, dass die auch wirklich in Richtung Anwendung hindeuten, ne, und nicht auf so einem rein akademischen Auswendiglernprozess. Aber bei Anspruchsniveau habe ich auch noch an was anderes gedacht, nämlich auch an die Schwierigkeit. Und da erlebe ich zumindest häufig, dass die Schwierigkeit maßlos übertrieben wird. Also das im Zweifel schwerer. So das nach dem Motto. Und dann Sachen gefragt werden, wo ich dann so denke, oder wo ich dann höre, ich weiß das, bei manchen Sachen kann ich es einschätzen, bei anderen halt eben nicht, aber wo ich dann denke, das ist doch viel weiter als für diese Prüfung, für die es jetzt konzipiert ist.
Ja, das ist, das denke ich auch, also dass man sich selber hinterfragt und natürlich, wenn man jedes Jahr Fragen schreibt, man möchte nicht die Alten wiederziehen.
Ja.
Man verliert sich immer mehr und viele nehmen dann natürlich auch ein Lehrbuch und gucken, was steht da drin und so. Ich glaube, da hilft es total. Das haben wir in Bielefeld auch umgesetzt und pflegen das, dass man einfach zusammenkommt. Dass sich dann eben in diesem Fall muss sich vielleicht der Anatom, die Anatomin mit Orthopäden, Chirurgen, was sie sich Hausärztin zusammensetzen und die Frage dann gemeinsam haben. Weil vielleicht wissen das die Anatomisten, das mag ja sein, oder sie wissen es doch, umso besser.
Ja.
Aber da ist, glaube ich, die Interprofessionalität echt gefragt.
Ja, ja.
Gerade wenn man in Modellstudiengängen ist, wo man ja diese enge Verzahnung hat.
Ja.
Das wird ja auf uns alle zukommen.
Ja, auf jeden Fall. Mir ist auch gerade noch ein Beispiel eingefallen zu diesem Anwendungscharakter. Ich erinnere mich mal an eine Klausur, ist auch schon ein paar Jahre her. Da wurde auch ganz stumpf nach irgendwelchen Kommunikationstheorien gefragt. Zum Watzlawick und Schulz von Thun. Also aber wirklich rein auswendig benennen, welche Ebenen gibt es hier oder welche Maxime oder so weiter. Nee, Axiome heißen die, egal. Auf jeden Fall, dass man die halt so wiedergeben soll. Ne? Und da habe ich mich auch damals gefragt, das braucht doch von denen, kein Patient wird doch jemals fragen, wie ist nochmal der dritte Axiom von Watzlawick, weißt du, da wird doch kein Mensch sagen. Und da habe ich dann aber auch gedacht, aber wenn man da Kommunikationsbeispiele bringt, wo was schiefläuft zum Beispiel oder wo ein Missverständnis drin ist. Und ich meine, gerade Schulz von Thun, wie gesagt, ich finde den noch immer ein bisschen überschätzt, aber der ist ja im Deutschen, denkt man ja immer, wenn man den kann, dann kann man kommunizieren. Dann, wobei die Theorie im Grundsatz auch nicht schlecht ist, aber dass die Wenn man da, der geht ja ganz viel auf Missverständnisse ein. Wenn man da ein Missverständnisbeispiel bringt und dann sagt, so, was ist denn hier schiefgelaufen oder so, ist ja so ähnlich wie das, was du beschreibst. Ne? Wenn man so eine Anwendung drin hat, ist das doch viel logischer und man ist direkt mehr geistig da drin, als wenn man jetzt einfach nur so eine Sache auswendig gelernt hat. Ja. Nee, finde ich gut.
Ja. Ein weiterer Punkt ist der Fokus. Also es sollte sehr, die Frage sollte sehr fokussiert sein auf einen bestimmten Inhalt. Das heißt, natürlich müssen die Antworten alle in der gleichen Inhaltskategorie sein. Auch das sehen wir manchmal, dass eine so rausspringt und gar nicht zu einem anderen passt. Und wenn ich frage, welche der folgenden Aussagen trifft zu, was wir auch häufig haben, dann ist es meistens einfach zu breit. Also welche der folgenden Aussagen trifft zu, ist halt gefährlich.
Ja, und ich mag diese Frageformulierung auch nicht, weil das so die sogenannte Cover the Options Rule auch verletzt. Das ist so ein, damit nerv ich viele.
Das habe ich von dir schon mal gehört.
Ja, ich weiß, da nerv ich alle mit. Weil im Grunde sollte, also gerade normale sogenannte MCQA-Fragen, da gehen wir gleich nochmal auf die Typologie ein, sollten so formuliert sein, dass sie direkt beantwortbar sind. Also ich lese die Frage und ich sehe noch keine Antwort im Option. Wenn ich das Fachwissen habe, kann ich diese Frage schon aus dem Kopf beantworten. Und nicht, ich lese die Frage, ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Ich lese mir dann erst die Antworten durch, die dann auch meistens, wie du sagst, völlig auseinandergehen. Irgendwas zur, keine Ahnung, zur Häufigkeit, eine zweite Aussage zur Therapie, eine dritte zur Diagnostik und so. Ja. Wo ich also ganz viele verschiedene Bereiche abklappern muss. Ja. So, das sind keine guten MCQA-Fragen. Ja. Solche Sachen kann man mit anderen Frageverfahren machen, aber für eine MCQA-Frage ist halt immer, formuliere die Frage so, wie du es auch gerade mit dem Muskel gemacht hast, welcher ist insuffizient. Wenn ich das weiß, dann kann ich es direkt beantworten. Spare auch Zeit darüber und muss nicht erst lesen und nochmal vergleichen und hin und her machen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Die Frage in gut formuliert war übrigens aus dem Skript, was wir dranhängen, das bekannte Berner Skript.
Ja.
Das hängen wir ja unten in die Notes.
Genau, von Herrn Krebs war das. Ne? Genau. Das ist sehr zu empfehlen. Das ist recht umfangreich, aber es ist wirklich super. Da kann man, da lernt man wirklich viel von. Ja. Wir haben gerade mit der Typologie angefangen. Ich bring die einmal kurz zu Ende. Ne? Also, beziehungsweise nicht zu Ende, aber so zumindest so die groben Sachen. MCQ Typ A in positiv und in negativ. Ne, also halt einmal, dass man nach etwas fragt, was ist korrekt oder was ist nicht korrekt. Das Ganze kann man als Single Choice machen, also eine Antwortoption, oder als Multiple Choice, mehrere Antwortoptionen. Und eigentlich MC-Fragen, wie wir hier unsere Folge genannt haben, ist ja eigentlich immer Multiple Choice, aber es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass man das so nennt. Genau, also Typ A positiv, negativ, und negativ bin ich aber auch kein Freund von. Es gibt ein paar Gründe, wenn eine Negation Sinn macht. Wenn man also wirklich sagt, das hast du vorhin so als Beispiel, da entstehen, das ist eine Gefahrenquelle, wenn man das nimmt oder so. Dass man da, was ist hier nicht richtig oder was ist hier nicht indiziert oder irgendwie so. Dass man da wirklich noch den Lerneffekt mitgibt. So, das auf jeden Fall nicht so, weil das ist wirklich, ist gefährlich. Aber viele tendieren dazu, Negationsfragen zu schreiben, weil sich eine falsche Antwort im auszudenken, ist ja viel entspannter als sich vier. Also wenn ich jetzt sage, ich mache insgesamt vier oder fünf Optionen, man sagt ja, es sollen so 4 bis 5 sein. Man kann auch 3 machen, gibt welche, die sagen, das ist auch noch okay. Ich bin Freund von 4 bis 5 Antwortoptionen. Und wenn man, dann ist natürlich sich viel, also wenn ich eine korrekte Antwort habe, sich 4 falsche auszudenken, die sich gut anhören, ist richtig Arbeit.
Ja.
Und deswegen machen viele lieber gerne nur eine falsche Antwort und nehmen die Negationsvariante.
Ja.
Aber die Negation wird wirklich häufig überlesen. Selbst wir, wenn wir ein Review machen von Fragen, überlesen das auch häufig.
Absolut.
Das kann man auch fett machen, das kann man auch unterstreichen, dann fällt es immer noch ein bisschen mehr auf, aber es wird trotzdem häufig überlesen. Und in der Regel ist es ja auch in der Praxis so, dass man Sachen wissen muss, die jetzt richtig sind und nicht Sachen wissen muss, die jetzt falsch sind.
So ist es.
Also wie gesagt, es gibt ein paar Ausnahmen, ne? Gar keine Frage. Richtig. Aber so, das ist so. Genau. Und dann die letzten beiden Sachen noch, also ist nicht komplett vollständig, aber um jetzt so ein bisschen so die grobe Typisierung zu haben, MCQ-Typ B, das sind Zuordnungsfragen, wo man also verschiedene Kategorien hat und dann Begriffe zu denen zuordnen muss. Zum Beispiel, keine Ahnung, wo welche, jetzt kommt der Laie in mir wieder durch, wo irgendwelche Muskeln dann vorhanden sind oder Nerven oder so, dass man die dann bestimmten Körperzonen zuordnet oder irgendwie sowas. Und als letztes, da gehen auch die Meinungen ein bisschen auseinander. Ich bin großer Freund davon, aber es gibt andere, die das nicht sind, sogenannte Kaprim-Fragen. Da kriegt man quasi 4 bis 5 Optionen gezeigt und dann ist die Frage, was davon ist korrekt und was ist falsch. Und dann, ne, also dann, nun da würde dann so eine Frage, welche Aussage trifft zu oder welche Antwort ist korrekt, wäre dann in dem Fall okay. Da zählt die Cover the Options nicht. Und da kann man dann sagen, okay, ich gebe dann 4 Antwortoptionen, davon sind 3 richtig und 1 falsch oder gar keine richtig oder alle richtig oder so. Und man muss halt alle korrekt machen, damit man dann den Punkt kriegt. Es gibt auch welche, die mit Teilpunkten arbeiten. Ich persönlich finde es ganz cool zu sagen, wenn alle korrekt oder falsch sind, dann gibt es den Punkt oder eben, wenn was falsch ist, nicht. Das sind so die 4 Typen. Die meisten kennen wahrscheinlich die MCQ-Typ A.
Ja.
Ne, B und K' ist eher seltener.
Ja. Das NPP geht ja auch zu
genau dahin,
dass nur wirklich nur Typ A-Fragen genommen wird.
Ja.
Das Schwierige, und das ist eben auch ein Validitätskriterium, ist, es muss eine eindeutig beste Lösung geben. Und das ist das Schwierige.
Ja.
Die muss, und die anderen Distraktoren müssen halt wirklich falsch sein. Und je nachdem, wie man die Frage formuliert, kann es dann sein, das haben wir auch schon gehabt, dass dann Studis zu Recht irgendwann kommen und irgendeinen Case Report finden und irgendwas ausgraben, was ein Kolibri ist, aber was eben einen Distraktor dann vielleicht doch wahrscheinlich erscheinen lässt. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt und dann ist die Frage nichtig, dann muss man sie überstreichen. Deswegen, das ist gar nicht so, also gerade die, das hast du ja gerade selber schon angesprochen, eine eindeutig beste Lösung, aber die Distraktoren dürfen zwar nicht vollkommen obskur, also sie dürfen auf gar keinen Fall obskur sein, sie müssen halt irgendwie plausibel erscheinen, müssen aber trotzdem wirklich falsch sein. Das ist das Schwierige.
Auch hier nochmal kurz für die vielleicht eher am Anfang sind, Distraktoren sind die falschen Antworten.
Ja, danke.
Ja, man ist so in der Denke drin, dann hat man das nicht so. Ne? Aber ja, auf jeden Fall. Es muss eindeutig falsch sein und die müssen trotzdem so formuliert sein, dass sie plausibel sind. Und das ist wirklich schwierig. Also jeder, der das mal gemacht hat, der merkt aus der Idee, ich schreibe mal eben in 10 Minuten eine MCQ-Frage, der wird merken, das kann gerne mal eine Stunde oder anderthalb dauern, wenn ich auch noch nachgucken muss, ob es wirklich falsch ist oder nicht und so. Und dass die anderen wirklich so formuliert sind, die Distraktoren, dass die theoretisch alle korrekt sein könnten.
Ja. Ja. Also Krebs sagt eine Stunde für einen sehr geübten. Ich halte das noch, ich finde, das ist auch schnell. Also für eine richtig gute Frage ist eine Stunde, braucht man.
Ja.
Locker.
Ja, auf jeden Fall. Und das, wenn man das so hört, denkt man sich, ach komm, ne? So, aber es ist, wie gesagt, also für die das jetzt hören und denken, nein, macht mal.
Und schickt mal.
Genau, schickt mal, probiert mal aus, viel Erfolg, ne? Schönes Wochenende. Genau, also das wären so Sachen. Und was man vielleicht auch noch so bedenken könnte, wäre eben, dass man sollte typische oder häufige Fehler als Distraktoren nehmen. Das wäre halt auch nochmal so ein Lerneffekt.
Ja, ne? Fehlmeinungen, ist auch immer schön.
Ja.
Wenn es eine gibt.
Ja.
Und die gibt es ja doch überraschend häufig. Danach kann man auch mal aktiv suchen.
Okay, ja, das ist ein guter Punkt, ja. Ne? Ja. Okay, also das, wie gesagt, so an den Dingern. Und dann würden wir uns mal jetzt der Sache widmen, die bei MCQ-Fragen Spaß machen, nämlich den Qs.
Sollen wir nicht erstmal, lass uns noch ganz kurz die Realität
sagen. Ah, Entschuldigung.
Also wie zuverlässig, das geht auch schneller.
Bitte.
Weil ich habe ja schon die Aufgabe innerhalb der Prüfung auch ein bisschen zu differenzieren. Das heißt, ich brauche eine Trennschärfe. Das bedeutet, ich muss zwischen den Studis, die viel gelernt haben und denen, die weniger gelernt haben, muss ich irgendwie differenzieren.
Ja.
Das bietet sich ja an. Und das sind 3 Punkte, die da so total relevant sind. Das erste ist, haben wir eben schon mal gesagt, aber die Schwierigkeit muss der Zielgruppe angemessen sein. Das Problem ist, wenn sie zu schwer ist, dann raten auch die viel gelernt haben. Und das kann sogar dann in paradoxer Weise in eine negative Trennschärfe. Das bedeutet also, dass es so ist, dass die, weil alle raten, dass die halt nicht so gut performen sonst in der Prüfung, weil sie weniger gelernt haben, dass die besser performen in dieser Frage als die guten. Dann wird die Frage in der Regel auch rausgenommen.
Ja,
das heißt, dass man einfach schaut, dass die Schwierigkeit angemessen ist und nicht zu schwer. Denn dann auch zu schwere Fragen werden irgendwann rausgenommen.
Ja, guter Punkt, ja.
Und auch, dass wir Mediziner neigen ja manchmal so ein bisschen dazu, gerade bei Fallberichten, dass wir sprachlich klar und einfach formulieren.
Ja.
Dass wir das ist wichtiger denn je, weil wir haben eben viele Studierende, die eben auch zu uns kommen aus dem Ausland, mittlerweile in Deutschland studieren.
Ja.
Das muss klar formuliert sein. Und viele Dinge, die uns vielleicht auch Fachbegriffe, die uns vollkommen klar sind, sind vielleicht dem 4. Semester noch nicht klar. Also das ist ganz einfacher. Ja, wir prüfen nicht Verständnis oder wir prüfen nicht Interpretationsfertigkeit, wir prüfen wirklich Medizin. Ne?
Ja, ich merke das manchmal, wenn ich Fragen lese, weil ich ja eben von außen komme, so dass ich dann wirklich merke, das ist so eine sehr, entweder eine sehr verschachtelte oder so Arztbrief angelehnte Schreibweise, irgendwie schön Konjunktiv und so auch und so. Und manchmal ist das völlig okay, ne? Und manchmal ist es ein bisschen strange. Auch mal den Mut zum einfachen Hauptsatz.
Ja, der Linguist kommt durch, finde ich gut. Aber genau das, was du sagst. Und wenn wir sagen, wir wollen eben damit auch Transferleistungen überprüfen? Wie kann ich mein Wissen transferieren in eine simulierte Situation, wie wir es eben mit dieser Beispielpatientin hatten? Dann muss ich auch ja doch nicht argumentieren, eine Patientin kommt zu Ihnen in der Praxis, sie berichtet das, sondern das kann man ja viel, viel klarer, viel deutlicher, ne? Also dass sie eben in Anführungsstrichen und ich habe Schmerzen. So, dass man eben einfach und klar das Ganze macht, das motiviert auch ein bisschen mehr. Als
dass man sich so ein bisschen in der Situation dann mehr fühlt, als jetzt denkt man, liest einen Arzt.
Und der letzte Punkt zur Rehabilität ist die Überleitung. Es darf wenige bis keine ungewollte Lösungshinweise geben, die sogenannten Cues. Und darauf wolltest du,
glaube ich, die machen mir persönlich immer Spaß, die zu suchen. Also das sind eben Hinweise in Fragen, Cues, ungewollte Hinweise, die einem die Beantwortung erleichtern und die eigentlich nichts mit den Inhalten zu tun haben, sondern häufig in einer gewissen Weise formaler Natur sind. Und ich finde es immer interessant, wenn es Fragen gibt, die ich beantworten kann, ohne das Fach zu studiert zu haben, dann denke ich immer, da kann irgendwas nicht stimmen. Da muss irgendwo ein Fehler sein. Also außer vielleicht bei so ein paar Themen, wo ich mich ein bisschen reingefuchst habe oder so. Aber ansonsten. Und das sind dann häufig so, das sind zum Beispiel so, man hat irgendwie vier verschiedene Antworten auf eine Frage und die eine ist ganz lang und die anderen drei sind alle sehr kurz. Die längste Antwort ist die richtige, ist einer der größten Fehler, die man halt erstmal machen kann, weil wenn ich keine Ahnung habe und rate, dann nehme ich die längste und detaillierteste. Ja. Die wird schon stimmen. Und das ist häufig der Fall. Deswegen darauf zu achten, dass die Fragen ungefähr gleich lang sind. Das muss nicht auf das Wort oder auf das Zeichen sein, aber ungefähr. Auch der Formulierungsstil, wenn eins total lehrbuchartig formuliert ist, so als Definition und die anderen Sachen so ein bisschen umgangssprachlicher. Auch dann, wenn ich keine Ahnung habe, dann eher die formalisierte. Das wird schon stimmen. Ne, also das sind so Sachen, auf die man achten sollte. Oder Wiederholungen aus dem Fragenstamm. Also Fragenstamm bezieht sich drauf, also das, was quasi, was Fragenstamm ist, das, was als Frage da steht. Meistens kommt noch ein Einleitungssatz dazu. Da bin ich auch immer ein großer Freund von, dass man ein bis zwei Einleitungssätze hat, um so ein bisschen in die Frage einzuleiten. Wo sind wir hier gerade? Um welches Thema geht es oder so? Dass man das so ein bisschen einführend macht und dann erst die Frage selber formuliert wird. Weil gerade in größeren Klausuren, wenn verschiedene Fachgebiete drankommen, dann springt es ja auch thematisch manchmal sehr. Und dass man dann dieses Hilfe indem man sagt, so, wir befinden uns jetzt hier, keine Ahnung, entweder bei einem Fallbeispiel in der Praxis, Sie haben eine Patientin so und so und dann ergibt sich eine Frage oder man kann das auch in anderen Bereichen machen, auch in eher naturwissenschaftlichen, dass man sagt, was weiß ich, der Muskel so und so ist einer der bedeutendsten im Kontext von bitte benennen Sie oder irgendwie sowas. Also auch da ein Einleitungsteil und dann die Frage oder die Aufforderung und das gemeinsam nennt man Fragenstamm. Wo also die Einleitung und eben die Frage drin steht. Und wenn dann eben Sachen aus dem Fragenstamm wiederholt werden in einer Antwort, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die korrekte ist, sehr, sehr wahrscheinlich.
Ja. Hast du schon was über nie, immer und
nein, bitte, gesagt? Bitte, Robert, bitte.
Das ist ja auch der Klassiker, dass wenn wir so Begriffe benutzen wie nie oder immer oder ausschließlich, dann ist das natürlich immer super auffällig, weil das gibt es in der Medizin relativ selten.
Genau, und dann merkt man eben auch, dann merkt man beim Lesen häufig, naja, das trifft nur manchmal zu und die haben das nie oder das halt immer da eingeführt, damit die Frage klar falsch ist.
Ja.
Die Antwort klar falsch ist. Ne? Ja. Genau, deswegen, also absolute oder auch zu vage oder so Sachen, die fallen auch immer auf. Und das ist was, auch Verneinungen, wir hatten das vorhin bei Fragen, auch Verneinungen in Antworten sind häufiger falsch.
Richtig.
Also die würde ich, wenn ich keine Ahnung habe, eher ausschließen als positiv formulierte. Das ist noch was. Oder wenn Antworten mehr als eine Aussage enthalten, sind die auch wahrscheinlicher richtig in dem Fall dann. Weil dann denkt man, ja, okay, da haben sie ja die zwei wichtigen Aspekte mit reingeschrieben und die anderen Antworten haben jeweils nur einen Aspekt, dann ist die mit den zwei mit einer höheren Wahrscheinlichkeit richtig. Das ist nicht immer automatisch, ne? Das ist schon klar. Aber das sind so Sachen, wo man eben sagt, das ist, ja. Genau. Und was, wovon auch abzuraten ist, ist, wenn Antworten sich aufeinander beziehen. Ja. Also, ne, also wenn Antwort 1 korrekt ist und beinhaltet die Antworten 2 und 3, nur 4 nicht, so, und es ist eine MC-Frage, dann weiß ich ja, was ich ankreuzen muss.
Ja. Ne? Und noch ein Punkt, wenn man die ganze Klausur betrachtet, ist es ja so, dass man in der Regel hin, vor und zurück springen kann in der Klausur.
Ja.
Da muss man natürlich darauf achten, dass man nicht mit einem Fragestamm eine andere Frage beantwortet.
Genau, da muss man wirklich, das kann wirklich sein, dass man dann später eine Frage hat, die nämlich gerade bei Fallbeispielen, wenn sich Fragen auch auf Fallbeispiele beziehen, dass man dann damit eine Frage von weiter oben indirekt beantwortet.
Ja, oder weil, auch von dahinter. Also das ist
oder so.
Ja. Das waren, glaube ich, so die häufigsten Cues. Es gibt noch ein paar mehr, aber ich glaube.
Ja, genau. Also es gibt noch ein paar andere Sachen, also wo man dann auch sagen kann, wenn irgendwie, also an den Formulierungen kann man es auch erkennen. Im Idealsten ist es wirklich so, für die Anfänger, die sich damit beschäftigen, im Grunde versucht, die Fragen in der Formulierung möglichst leicht zu halten. Wenn die richtige Antwort ist, ein Satz, Komma, Begründung, Punkt, mhm, dann sollten alle Antworten so in der Struktur sein. Eine Aussage, Komma, Begründung, Punkt. Und nicht komplett anders formulieren. Mhm. Weil dann tendiert man dazu, dass man immer so ein bisschen davon abweicht und dann hat man plötzlich, dann sieht man in der Formulierung schon, dass da ein qualitativer Unterschied ist. Und das weist einen beim Lesen darauf hin. Und gerade wenn ich keine Ahnung habe und einfach rate, dann achte ich auf solche Sachen. Mhm. Und das ist also immer möglichst gleich formuliert im Umfang, in der Struktur und im Detailgrad. Mhm. Und es sollten auch, sag ich mal, die Dimension sollte die gleiche sein. Wenn ich dann eine Frage habe, die eine im Aussage, die beantwortet was zur Therapie, die andere zur Diagnose und die dritte zur Prävention oder so, auch dann, wenn ich dann in die Frage schaue, kann ich vielleicht auch schon so Schlüsse daraus ziehen, was davon jetzt wohl korrekt sein könnte.
Ja, ich glaube abschließend noch ein bisschen was, eine Sache zur Schwierigkeit, weil man ja häufig die Auswertungen auch bekommt und von seinen eigenen MC-Fragen. Mhm. Die Aufgabenschwierigkeit ist eigentlich relativ einfach. Das ist die mittlere bei einer Aufgabe erreichte Punktzahl. Das heißt, wenn ich immer einen Punkt pro Frage erreichen kann, dann heißt das, wenn eine Aufgabenschwierigkeit von 0,8 hieße, dass 80% der Prüflinge die Frage korrekt beantwortet haben. Das wäre dann eine Schwierigkeit von 0,8. Und hohe Werte sind eine leichte Aufgabe, logisch. Mhm. Und niedrige Werte ist eine schwere. Und Richtwert für eine gute Schwierigkeit variiert so ein bisschen 0,3 bis 0,85, 0,4 bis 0,85. Man kann auch argumentieren, dass man sagt, man deckelt das nach oben nicht, finde ich zumindest. Dass man sagt, es gibt keine zu leichten Aufgaben. Kann man zumindest diskutieren, weil dann habe ich sozusagen eine Absolventenreife oder eine Formulaturreife, je nachdem, wann die Prüfung da ist.
Ich würde es halt an den Lernzielen festmachen. Ja. Ne? Wenn sich die Fragen auf die Lernziele beziehen und wenn es halt alle können, dann können es alle. Also warum sollen wir den Schwierigkeitsgrad künstlich nach oben schieben, damit auf jeden Fall ein paar durchfallen oder so. Ja. Also man sollte es im Grunde am Anforderungsprofil festmachen.
Absolut, absolut, ja. Und dann haben wir gerade schon mal darüber gesprochen, gibt es die Trennschärfe, die soll zwischen den guten und schlechten Prüflingen, also gut und schlecht heißt im Sinne der erreichten Gesamtpunktzahl der Prüfung, also wie viele haben die sich vorbereitet, wie gut kamen die mit der Prüfung klar. Und da ist einfach so, wenn Kandidaten mit einer hohen Punktzahl in der gesamten Prüfung bei einer Aufgabe relativ viele Punkte erreichen und demgegenüber Kandidaten mit einer niedrigen Gesamtpunktzahl nur wenige, dann das ist eine hohe Trennschärfe. Das bedeutet also, wenn ich habe eine Frage und die Guten performen
auch wirklich
auch
besser
dort gut in dieser Frage und die sonst, wo die Gesamtpunktzahl geringer ist, performen schlechter, dann habe ich eine gute Trennschärfe. Die Formel findet man online, ganz einfach. Mhm. Und da sagt man so, Trennschärfen von über 0,3, das kommt dann letztlich da raus, ist gut, 0,2 bis 0,3 ist akzeptabel. Da muss man dann auch individuell dann natürlich schauen. Mhm. Und ganz zum Schluss gibt's eben dann noch...
Ich glaube, wir verlieren gerade alle Hörer, Robert. Mach weiter, aber...
Ich finde die Reliabilität, also die Reproduzierbarkeit, ist ja auch mal wichtig. Und die kann ich eben steigern, indem ich die Werte, die ich gerade genannt habe, in diesem Range halte. Da muss man gar nicht weiter darauf eingehen. Und dass ich halt eine Mindestanzahl von Aufgaben habe. Das haben wir häufig in der Prüfung. Und da empfiehlt man so ab 40 Fragen, geht man davon aus. Und das waren schon so die wichtigsten Indikatoren. Also für alles Weitere müsste ich mir jetzt auch einen Teststatistiker holen.
Ja, das wollen wir mal vermeiden hier, ne? Also wir wollen ja nicht hier alle vergrauen. Und nein, nichts gegen Teststatistiker.
Nein.
Hut ab. Also das ist bei mir nah an Magie, was die können. Aber interessant, was du sagst, irgendwie hier über 40 Fragen, weil ich erinnere mich an Klausuren mit 20 und 30 MC-Fragen, die ich schon mal gesehen habe. Ist interessant.
Ne? Das ist den Ding aus Literatur. Ich habe das.
Das soll das nicht hinterfragen. Ich meine nur, dass das, wenn man, ich glaube, auch da ist das, wie es gelebt wird, ne? Und wie man es machen soll, ist dann doch immer mal so ein kleiner Unterschied. Ja. Aber wir wollten euch so ein bisschen heute so ein paar Basics mit auf den Weg geben, weil MC-Fragen, wenn ihr irgendwo in der Lehre unterwegs seid, dann ist wahrscheinlich, dass ihr damit mal konfrontiert werdet. Und ja, ich würde sagen, jetzt gibt es keine Ausrede mehr für Fehler.
Nee.
Ne? wenn ihr witzige MC-Fragen habt, die witzig falsch sind, gerne mal zuschicken.
Ja, das ist immer schön.
Genau, und auch insgesamt nochmal der Aufruf, wenn ihr Fragen, wenn ihr irgendwie Kommentare habt, Wünsche, Themenwünsche oder so, bitte gerne eine Mail schreiben an medizin.versus, also vs.didaktik@uni-bielefeld.de. Ich wiederhole, medizin.vs.didaktik@uni-bielefeld.de.
So.
Genau. Gerne schreiben, wir freuen uns über Post. und entlassen euch hiermit in euren Freien, was auch immer ihr gerade tut. Operiert schön weiter, wie gesagt. Ciao.
Bis dann, ciao.